Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop Folge 26. Dieses Mal widmen Fabian und ich uns dem aktuellen Album von Charlotte Gainsbourg mit dem Titel Rest, erschienen am Freitag, den 17.11. Danach berichte ich von einigen aktuellen Kinofilmen im Schnelldurchgang. Justice League, Thor Ragnarok oder Tag der Entscheidung, The Big Sick und Murder on the Orient Express. Nach einem kleinen Exkurs zu Charles Manson diskutieren Fabian und ich noch die Netflix-Serie Mindhunter. Jetzt geht's los.
Charlotte Gainsbourg, die ja sowohl musikalisch als auch filmisch einfach schon ziemlich aktiv ist. Es ist ja jetzt auch schon ihr 1, 2, 3, hat jetzt ihr viertes oder eigentlich ihr fünftes Album, wenn man Charlotte Forever mitzählt, gemacht, was sie damals genau. Mit ihrem Vater aufgenommen hat.
Genau, das habe ich nachgeguckt.
Mit dem Skandalsong Lemon Incest. Wo so ein bisschen so ein Vater-Tochter-Inzest angedeutet wird. Ne?
Ja, wobei dieses Lemon Incest war ja wohl noch früher. Da war sie ja gefeatured auf einem Song von ihm. Da war sie ja sogar noch wirklich eine Teenagerin. Was das Ganze ein bisschen ekliger macht.
Schließt ein bisschen aber schön den Bogen, weil es ist jetzt tatsächlich das erste Album, auf dem sie Songs selber geschrieben hat und auch so Englisch-Französisch mischt. So ein bisschen was über auch über ihre Familiengeschichte verarbeitet. Also die Tochter von berühmten Eltern wie Serge Gainsbourg und Jane Birkin zu sein. Und es geht auch um den Tod ihrer Schwester, die 2013 aus dem Fenster gestürzt ist und zu Tode gekommen
ist. Ja, ihr Vater ist ja auch kürzlich gestorben, irgendwann in den letzten 5-6 Jahren. Weiß ich mir noch.
Und ja, Serge Gainsbourg ist ja schon länger tot. Der ist 1991 schon gestorben.
Ach krass, echt? Mhm. Oh. Ups, ja, ich sehe es auch gerade. Naja, auf jeden Fall hat sie den Tod ihrer Schwester aus der jüngeren Vergangenheit, aber auch sich, glaube ich, mit dem Tod ihres Vaters auseinandergesetzt.
Von daher ist es ein bisschen was Neues, was sie jetzt macht. Und ich habe mich auch so, weil ich mich auch schon so ein bisschen auf das Album gefreut habe, auch durch die alten Alben von ihr nochmal durchgehört. Und muss sagen, dass ich echt einfach ein Fan von der bin. Und mir jetzt, auch trotz der so ein bisschen neuen Thematik, so dass alles auch ziemlich folgerichtig vorkommt, dass sie auch wieder so mit Produzenten zusammenarbeitet und dass alles so einen total fluffigen, tollen Pop-Sound hat und einfach auch extrem gut und schön zu hören ist und auch, aber auch abwechslungsreich ist. Also sie vermischt immer schon auch so ein bisschen die verschiedenen Stile auf einem sehr, auf schon einem recht homogenen Level, aber macht sie dann schon auch so eine Mischung aus Chanson und Disco, also ist alles so ein bisschen drin. Also ja, ich höre das ja andauernd die ganze Zeit und jetzt geht's gerade und bin jetzt fast schon wieder ein bisschen übersättigt davon, aber ich switche auch immer so ein bisschen zwischen den letzten Alben durch. Zuletzt habe ich jetzt vorhin auf der Heimfahrt auch IRM nochmal gehört, was sie ja zusammen mit Beck gemacht hat, wo Beck auch ihr die Lieder geschrieben hat und auch so ein bisschen dieser Modern Guild Sound drin vorkommt. Und das finde ich auch nochmal anknüpfend an das letzte Mal, als wir bei Beck gesprochen haben, so cool auch, dass man quasi ein Beck-Album hat, aber ohne dass Beck singt, außer dass er manchmal Background macht, weil mir die Stimme, glaube ich, jedem so geht von Beck, geht einem ab einem gewissen Punkt auch auf die Nerven, so dieses ein bisschen nölige, und er hat ja eigentlich nicht wirklich eine schöne Stimme. Und das ist dann da so eine ganz elegante Lösung, dass man so diesen coolen, diesen ein bisschen nostalgischen Sepia-Sound hat, auch so ein bisschen so dieses 60s, so rumpelige, und dann aber diese sehr feine und dieses sehr, ich meine, ihre Stimme ist auch was einem genauso schnell auf die Nerven geht, dieses ein bisschen so gehaucht und ein bisschen soft.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Aber das bringt halt da nochmal eine ganz andere Nuance rein. Und ich finde, also wenn man jetzt auch, da kommen wir jetzt vielleicht auch gleich nochmal drauf, dass wir die Alben so ein bisschen miteinander vergleichen, aber auch bei IRM hat sich auch ist sie eigentlich auch noch von den drei letzten jetzt zumindest mit am stärksten, auch von der Stimme her, dass sie auch nicht nur haucht und nur so ganz so zärtlich ist. Es gibt ja dieses 555, was sie da vorgemacht hat mit Jarvis Cocker und den Leuten von Air zusammen. Das ist auch sehr loungig und sehr gechillt so.
Ja. Das finde ich eben so interessant, weil du hast jetzt nämlich so kurz alles so zusammengenommen, weil ich hätte jetzt auch den Bogen irgendwie aufgeholt zu dem Bogen mit, dass sie mal ein Album gemacht hat, schon in den 80er Jahren, als sie halt noch relativ jung war, also ich glaube so um die 20, hat sie mit ihrem Vater das erste Album gemacht und dann eben das 555 verbinde ich halt mit diesem Air-Sound, weil da auch wirklich so, ich habe da nochmal reingehört, die Singles, das klingt halt echt so wie Air mit ja. Charlotte Gainsbourg als Sängerin. Und das finde ich eigentlich gut. Und ich fand auch das IRM, ich erinnere mich vor allem an das Titelstück und auch an dieses Heaven Can Wait, was ein richtiges Beck-Stück ist. Ich meine, Beck singt da auch, das ist auch ein Duett mit ihm zusammen. Und dann hat sie danach, das habe ich aber gar nicht so richtig mitbekommen, noch ein Album dazwischen gemacht mit, das war auch noch mit Beck.
Stage Whisper.
Also ich glaube, das war ein Live-Album und es gab aber auch noch eine Studiokomponente, das war ein Doppelalbum. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das Outtakes waren, aber es ist auf jeden Fall auch noch von Beck.
Ja, aber so mit verschiedenen Leuten zusammen. Das ist ein bisschen, also das habe ich auch nicht gehört. Ich habe nur so ein bisschen nachgelesen, dass es sehr, sehr bunter Mix, sehr bunter Stilmix ist, wo es auch ein bisschen härter elektronisch auch zugeht zum Beispiel und so.
Ich muss sagen, das neue Album gefällt mir richtig gut. Aber das liegt aber auch daran, und deswegen, also ich glaube, ich hätte auch weniger Interesse, glaube ich, an dem musikalischen Output von Charlotte Gainsbourg, wenn sie sich nicht so gute Produzenten und Kollaborateure suchen würde. Weil ich meine, bis zu diesem Album und jetzt auch auf diesem Album hat sie, glaube ich, auch nur ein oder zwei Stücke, hat sie wirklich einen Songwriting-Credit. Die sind fast alle für sie geschrieben, die Songs. Also, das war also bei dem IRM war es, glaube ich, komplett so, dass sie keine Songwriting-Credits hatte. Und jetzt beim neuen Album bin ich mir gar nicht so ganz sicher.
Wie gesagt, sie hat die Songs alle selber geschrieben. So, das ist das erste Mal. Bei einem hat halt Paul McCartney so ein bisschen noch mitgemischt.
Muss ich aber sagen, den habe ich gezielt gestern nochmal gehört, nachdem ich das nämlich gesehen habe. Was, Paul McCartney? Er wird aber nicht gefeatured. Ne? Der ist nicht...
Der singt nicht mit.
Aber ich muss sagen, den Song finde ich tendenziell eher schwach im Vergleich zum Rest. Hat jetzt keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen. Stimmt, sie hat die Lyrics überall geschrieben, aber der Sebastian, der hat quasi fast alle Songs geschrieben, also die Musik von ihm. Ja, gut, nee, dann ist ja gut. Also wenigstens hat sie, weil bei dem IRM war es noch so, dass das auch die Texte nicht von ihr waren. Stimmt, dann ist ja noch dieses Sylvia Sess drauf, was du mit Texten von Sylvia
Craft. Ja, das ist halt auch immer so ein bisschen so ein komischer Umstand, weil man halt irgendwie. Also das ist fast wie so ein Gefäß für Produzenten und Songwriter und bietet halt, gibt ihre Stimme so dazu und macht es halt so mit, also bei den vorigen Alben, dass sie halt so einfach so eine völlige Kunstfigur ist, ne? Ohne sich selbst so mit eigenen Songs irgendwie so reinzugeben und so, das hat sie jetzt das erste Mal, glaube ich, gemacht. Ja. Und ich finde es auch irgendwie, kann man auch geteilter Meinung sein, dass irgendwie halt dann irgendwie so ein abgekartetes Ding ist, wo man einfach sagt, wir schmeißen jetzt so drei Sachen zusammen und dann wird es ein gutes Album, so wie so ein, das ideale Mischverhältnis für einen guten Pop-Song.
Oder? Quasi. Genau. Ja, so ähnlich wie halt das letzte Beck-Album war, so ein Reißbrett.
Ich finde es auch.
Aber das also ich finde es aber gerade auch, also ich habe das Gefühl, dass es für mich mehr Charlotte Gainsbourg ist, insofern als ich zum Beispiel es auch interessant finde, dass sie eben Französisch und Englisch singt und nicht nur Song für Song, sondern teilweise ist auch ein Song, halb auf Französisch, halb auf Englisch oder so. Also das ist, ich glaube, es ist direkt beim ersten Stück so, dass sie dann wechselt vom Englischen ins Französische oder andersrum. Und das finde ich interessant. Also ich glaube, das ist, ja, also das ich kenne die Frau ja nicht persönlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ich meine, sie ist ja auch halb Französin, halb Engländerin, dass das irgendwie ein Stück weit ihr entspricht quasi. Also das finde ich irgendwie, habe ich das Gefühl, das fühlt sich irgendwie echter an. Also nicht, aber wenn ich mal kurz, also ich habe jetzt gar nicht mit dem Ausholen, war schon nicht fertig hierzu. Ich muss eigentlich sagen, während ich als Schauspielerin, ich habe auch nichts als Schauspielerin gegen sie, ich halte sie für eine gute Schauspielerin. Ich muss überlegen, hat Nymphomaniac und Antichrist hat sie mit dem Lars von Trier zusammen gemacht, ne? Ich mag halt Lars von Trier nicht. Und das färbt halt eben irgendwie dann irgendwie indirekt auf die arme Dame ab. Aber musikalisch habe ich eigentlich immer, wenn ich was von ihr gehört habe, das für gut befunden. Und jetzt, ich glaube, dass das Neue mir einfach am besten noch gefällt. Und das liegt, glaube ich, auch mit daran, also ich bin jetzt gar nicht so ganz sicher, seit wann der Sebastian auf meinem Radar ist. Es muss irgendwann so in den letzten 5, 6 Jahre sein, weil der ist ja auch von dieser französischen Elektrohaus-Ecke, diesen Ed Banger Records, wo auch Justice drauf veröffentlichen, und der ist halt auch häufiger als Remixer in Erscheinung getreten. Also hat auch unter anderem The Kills remixed und aber auch Daft Punk und sowas. Und hat halt eben, was für mich, genau, ach ja, ich sehe es gerade, der hat einen Remix gemacht, der war auf dem Soundtrack von GTA 4. Seitdem kenne ich den. Der hat einen Remix gemacht von Kavinsky, ist auch so ein französischer Hausproduzent, meine ich, dass ich nicht lüge. Ja. Und dieser Remix, der war auf dem Soundtrack von GTA, und seitdem kenne ich diesen Namen. Und der steht für mich halt für diesen, es ist so eine Mischung, ist einerseits relativ elektronisch, aber andererseits auch so ein sehr, so retrofuturistischer Funk, der da so ein bisschen drin ist. Also der hat so sehr coole Basslines und so. Auch der hat auch einen Remix gemacht von Charlotte Gainsbourgs Cover von Hey Joe. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass so der Anfang von dieser Kollaboration war. Weil sie hat 2014 diese Single rausgebracht, Hey Joe, das müsste zu einem Film gewesen sein. Weißt du das zufällig? Ich glaube, das war...
Ja, das war von Nymphomaniac.
Ja, okay, war das von Nymphomaniac Soundtrack.
Und bei Joe heißt ihre Figur dort.
Stimmt, ja. Ich glaube, da haben wir uns auch schon mal kurz drüber unterhalten.
Das hat sie auch mit Beck zusammen gemacht.
Hat sie? Achso, das war ich mir nicht sicher. Entschuldigung. Nee, genau, da war die B-Seite war ein Remix von Sebastian. Und das ist nämlich dann auch, also Sebastian, muss, wie gesagt, ich habe es gesagt, ne, französischer Produzent, heißt bürgerlich Sebastian Achoté und nennt sich selber halt Sebastian mit einem großen A im Wort. Und ist ungefähr unser Alter, 81 geboren. Hat selber auch ein Album gemacht namens Total, was ein interessantes Cover hat. Da ist er nämlich eher drauf, wie er sich selber küsst. Das ist so eine Montage, dass er quasi, es sind zwei Männer, die sich küssen, aber auch mit geschlossenem Mund, sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist eben er selber. Ja, und da sind, da ist auch ein Feature drauf, die, das war die Single mit Maya Hawthorne als Sänger, heißt Love in Motion, ist ein sehr schöner Song. Also das ist halt eben, das klingt so ein bisschen wie, Prince aus der Zukunft oder so, finde ich. Also wie gesagt, dieses funkige, also ich finde, mag diesen Sound sehr gerne. Und hier auf dem neuen Album von Charlotte Gainsbourg finde ich, das passt irgendwie ganz gut zusammen, weil das ist so auch, es ist nicht so eine kühle Elektronik, sondern es hat gleichzeitig durch diesen Bass und den Funk, den das hat, finde ich, hat das auch immer was sehr Warmes. Und das dann zu dem teilweise so gehauchten Gesang von ihr hat das, also es ist auch irgendwie sexy, finde ich, die Musik.
Und es ist so Synthi-lastig, dass ich am Anfang gedacht habe, bei Ring-A-Ring-O-Roses, dem Opener, woran erinnert mich das? Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja klar, das ist doch irgendwie so dieser Stranger Things-Sound auch so ein bisschen, so dieses 80er, ne? Das Opening von Stranger Things, das Titelthema, das ist ja auch mit so einem
Ja, hat so einen tiefen, brummenden Bass.
Druckvollen Synthesizer-Sound. Und das irgendwie, das ist so ein, dieser Nostalgie-Flash, den sie da machen. Und ich habe auch gerade jetzt nochmal beim Drüberschauen über die Tracklist mich gewundert, weil ich habe immer gedacht, Deadly Valentine ist ja eine der Auskopplungen, Stück Nummer 4. Das ist für mich das Stück, was so total Daft Punk-mäßig auch klingt, was mich irgendwie so auch an Happy erinnert, aber das hat gar nicht mit dem Guy Manuel de Aumont Christo, der ja auch noch beteiligt war, der ist nur an Rest offenbar beteiligt, wenn man hier die Credits richtig liest.
Genau.
Der eine Hälfte von Daft Punk ja ist. Aber Deadly Valentine klingt, das ist auch so einer der am meisten nach vorne gehenden Lieder, ja, so ein bisschen, der auch so ein Funk, so ein Disco.
Ja, das ist auch der Song, der mir am meisten, wo es am ersten so Klack gemacht hat, wo ich gesagt, wow. Also ich fand eigentlich schon vom ersten Track das sehr gut, aber das ist das so, den Track, den ich jetzt eben gesucht habe, als ich gesucht habe, was für Musik würde ich auf jeden Fall hier in den Podcast reinschneiden. Das ist nämlich dieser Song mit dieser Bassline, die so am Anfang so angedeutet wird und dann. Ja, also das ist so ein Song, der wird die ganze Zeit so von dieser einfachen Bassline nach vorne getrieben. Das finde ich ziemlich cool. Ja.
Ja, es macht Spaß. Also macht Spaß zum Hören. Gibt auch einem, gerade wenn es irgendwie jetzt so grau und kalt draußen wird und wenn man dann so zur Arbeit geht und das so hört, man ist direkt so ein bisschen beschwingter. Das finde ich schon gar nicht so verkehrt. Und mein zweites Lieblingsstück gerade ist das 10. Le Crocodile. Noch mit so einem ganz mit so einem sehr fetten und sehr, 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 sehr krassen Bass so einsetzt und dann auch sich in so einen sehr rhythmisch strukturierten Song entwickelt.
Ach, weißt du, wer auch noch mitproduziert hat bei 3 Stücken? Ne, 4. Brian Burton, weißt du, wie man den besser kennt? Danger Mouse. Ja, der ja auch
Modern
Guild produziert hat.
Ist er noch unter seinem Namen Danger Mouse aktiv eigentlich?
Deswegen, ich weiß gerade,
was macht eigentlich Danger Mouse? Müsste man mal eine eigene Folge widmen.
Das ist allerdings eine eigene Folge wert.
Ja. Also laut Wikipedia hat er im Juni mit Portugal the Man noch was gemacht. Und dann mit Run the Jewels und Big Boy den Song Chase Me für den Film
Baby. Ah, ja, stimmt, genau.
Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Ja, also das ist halt auch immer, ja, also das ist so eine glückliche Fügung, dass sich so in einem Album viele Leute zusammentreffen, die irgendwie was produzentenmäßig auf dem Kasten haben und Bock haben, irgendwie ein gutes Album zu machen. Und alle sind sich, und deswegen, das war so vorher das, was ich meinte auch, dass sie sich irgendwie alle über ihre Rolle auch im Klaren sind. Und jetzt ist es halt so, dass sie halt auch noch die Songs geschrieben hat, aber vorher, glaube ich, war es auch genauso unproblematisch, dass sie halt gesagt hat, okay, macht ihr die, ich bringe so ein bisschen eine Vorstellung mit von den Songs vielleicht, keine Ahnung, man weiß ja auch nicht, wie die Produktionssituation ist, aber es ist völlig okay für mich, wenn du die Songs schreibst und du das machst und ich sing so. Und das ist einfach dann eine Kooperation, wo jeder so einfach sein Ding macht und man am Ende ein schönes Stück produzierter Popmusik in der Hand hat.
Ja. Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen, dass es das ist.
Um das nochmal so ein bisschen auch die schauspielerische Leistung auch nochmal so ein bisschen dazu gegenzuhalten, weil sie ist ja eigentlich nicht nur mit Lars von Trier, sie hat ja ganz, ganz viele Filme gemacht, aber so für mich, und übrigens hat sie mit Lars von Trier auch noch Melancholia gemacht, in der Nebenrolle allerdings nur, weil das ist ja von Kirsten Dunst hauptsächlich.
Ja.
Und den, da kann ich aber nichts drüber sagen, den habe ich selber noch nicht gesehen. Und dann ist sie aber vor allem so mir als erstes auch aufgefallen über The Science of Sleep.
Mhm.
Ja, von Michel Gondry.
Ich war nicht mehr sicher, ob sie da mitgespielt hat.
Das ist auch schon länger her, dass ich den gesehen habe. Den würde ich auch gerne nochmal angucken, glaube ich. Weil er ist so extrem verspielt und so ein bisschen fantastisch auch ist, so, ne? Mit so Traumsequenzen. Ja. Und bei I'm Not There natürlich spielt sie auch mit. Das ist auch so eine, da spielt sie, glaube ich, in der Phase, in der Jesus-Phase oder kurz vor der Jesus-Phase, die Frau von dem
Musician,
der da Bob Dylan ist. Also so Mitte 70er. Da ist sie auch sehr, sehr stark gewesen, in meiner Erinnerung.
Ach so, Fun Fact, vielleicht schon, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch schon durch sind, dann Fun Fact zum Schluss. Das erste Mal, dass ich Charlotte Gainsbourg übrigens als auf einem Musikstück gehört habe, war bei Madonna, weil die nämlich aus dem Film The Cement Garden von 1993 gibt es einen Monolog, den sie hält. Der wurde gesampelt von Madonna für das Stück What It Feels Like for a Girl. Mhm. Und da hält sie diesen Monolog und da ist diese Textzeile, ist daraus.
Cement Garden ist eine Verfilmung von Ian McEwan, ne?
Ja.
Von diesem bisschen so auch Skandalfilm, Skandalbuch, wo die Eltern die Kinder die Eltern umbringen oder irgendwas. Ist schon zu lang her. Aber das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie da auch mitgespielt hat.
Interessanterweise ist der Regisseur von dem Film ihr Onkel. Der ist nämlich Andrew Birkin, der Bruder von ihrer Mutter Jane Birkin.
Ah, die Kinder verstecken die Leiche der Mutter im Keller, so ist es. Und weil sie nicht wollen, dass die Familie auseinanderbricht. Und dann übernehmen sie die Rolle im Haushalt und es wird so auch wieder so ein bisschen inzestuös zwischen Mütterlein und Schwesterlein. Ja, ja.
Ja, nee, auf jeden Fall. Diesen Monolog, der dann in dem Remix, der auch im Musikvideo benutzt worden ist, der war relativ prominent. Nämlich dieser Monolog endet damit, What It Feels Like for a Girl. Und das war das erste Mal, glaube ich, dass ich sie als quasi Stimme auf einem Musikstück wahrgenommen habe. Nee, aber Science of Sleep, den fand ich auch gut, allerdings ist der, den habe ich auch damals im Kino gesehen und ich bin auch ein Fan von Michel Gondry, der den gemacht hat, aber der Film ist ja, also da macht halt Michel Gondry komplett sein Ding, da ist auch von ihm geschrieben und der macht halt, also falls du noch nicht gesehen hast, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ja, ein Kultfilm.
Alias Vergissmeinnicht.
Einer der vielen Kultfilme, die ich selber noch nie gesehen habe, muss ich unbedingt mal nachholen, ja.
Ja, gibt's auf Netflix, habe ich mir neulich nochmal angeschaut. Ich habe den auch auf DVD. Und das ist ja, da kommen zwei sehr gute Sachen zusammen, nämlich Charlie Kaufman hat das Drehbuch geschrieben und Michel Gondry, der so wirklich so perfekt beherrscht, solche traumartigen Sequenzen zu inszenieren, ja, genau. Mit einer Mischung aus praktischen und digitalen Special Effects. Und das ist halt bei dem Science of Sleep, da habe ich das Gefühl, da hatte er die Idee, dass er diese Traumsequenzen machen wollte und hat dann den ganzen Film dann daraus dann seine eigene Version gemacht. Also ich finde, dass das eben in Vergissmeinnicht alias Eternal Sunshine of the Spotless Mind, da hat das Ganze halt verfolgt, das hat mehr Story. Von Science of Sleep habe ich die Story nicht behalten.
Aber andersrum, hast du also, den Nachfolger von Science of Sleep gesehen, Be Kind, Rewind?
Ja, Jack aber Black, fand ich auch.
Den fand ich toll. Abgedreht auf Deutsch ist. Wo sie halt diese Filme, wo sie die Videothek hüten müssen, während der Onkel wegfährt oder so, oder ihr väterlicher Freund. Ja,
dann werden eben die Tapes gelöscht und dann müssen sie schauen, dass sie irgendwie die. Aber den habe ich gesehen, aber der ist. Ich will nicht sagen, dass er enttäuscht war, aber der hat mich so ein bisschen. Also, der ist auch nicht so sehr hängen geblieben wie. Was er vorher gemacht hat. Aber ich fand die Idee ganz lustig. Ja. Dass er dann eben alle möglichen Filme
nachdreht. Und dann hat er Green Hornet gemacht, tatsächlich?
Ja, das ist auch so ganz seltsam.
Da habe ich eine sehr schlechte Erinnerung.
Ich überlege gerade, die anderen Sachen habe ich auch nicht mehr gesehen. Den habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß aber auch nicht mehr, aber wir haben uns jetzt auch ein bisschen ablenken lassen. Der hat auch vorher schon Human Nature gemacht. Das war auch schon ein Charlie Kaufman Drehbuch. Da habe ich aber auch nicht mehr so genau die Erinnerung dran. Den habe ich gesehen, weil ich eine Zeit lang nämlich alles geguckt habe, was Charlie Kaufman irgendwie angefasst hat. Ja, dann haben wir jetzt auch noch so einen kleinen Ausflug zu Michel Gondry gemacht. Charles Gainsbourg ist übrigens selber auch mit einem Regisseur und Schauspieler verheiratet. Einem israelischstämmigen Franzosen namens Ivan Attal. Die nicht verheiratet, liiert seit fast 30 Jahren und nicht verheiratet, weil ihre Mutter auch nie geheiratet hat oder ihre Eltern, hat sie das auch nicht. Und erst lustigerweise, zumindest in vier Filmen, ist er die französische Synchronstimme von Tom Cruise.
Fun Fact.
Ja, was man halt so zufällig auf Wikipedia lernt. Das ist aber eigentlich vollkommen interessant. Das neue Album von Charlotte Gainsbourg namens Rest. Ich glaube, der Titeltrack ist auf Französisch. Stimmt, ja, Rest avec moi, s'il te plaît, ist der Refrain, meine ich. Finden wir beide gut, sei hiermit empfohlen.
Finden wir beide gut.
Mache ich hier das kurze Update zum Status der Comic-Verfilmung. Justice League läuft seit letzter Woche, meine ich. Will nicht mehr zählen, wie viele Film der Warner Brothers DC-Filme. Dieser Film hat das fragwürdige Schicksal, dass Regisseur Zack Snyder, von dem ich eh kein Fan bin, der hatte leider einen persönlichen Schicksalsschlag erlitten und hat deswegen bei den Nachdreharbeiten, also es wurden einige an Szenen wurden nachträglich also gab es solche sogenannte Reshoots, den Film noch umzuschneiden. Mhm. Und dafür stand er nicht zur Verfügung, weil seine Tochter hat sich das Leben genommen.
Da hat Joss Whedon weitergemacht.
Genau, Joss Whedon hat das übernommen und hat dafür einen Drehbuch-Credit bekommen. Mhm. Also er ist als Drehbuchautor aufgeführt, allerdings nicht als Co-Regisseur. Aber der Film ist wohl fast 50-50, also neu gedreht worden. Mhm. Er ist unterhaltsam, aber auch kein guter Film, also auch kein guter Comicfilm. Es gibt einfach bessere Comicverfilmungen. Viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Wenn man eine Comicverfilmung gucken möchte, dann sei eher der dritte Thor-Film empfohlen. Das klingt bescheuert, vor allem wenn man womöglich die ersten beiden gesehen hat. Braucht man dafür nicht gesehen zu haben. Das ist einfach deutlich bessere Unterhaltung. Der Film heißt auf Deutsch Thor Tag der Entscheidung. Originaltitel ist Thor Ragnarok. Beziehungsweise Ragnarök müsste es eigentlich sein, ist von dem neuseeländischen Regisseur Taika Waititi, der auch schon für Flight of the Conchords und den sehr, sehr guten Film What We Do in the Shadows gemacht hat.
Und es ist der erste Superheldenregisseur auf Maui Descent jetzt, ne?
Ja, das ist,
ist richtig. Ja, es gab ein schönes Porträt über ihn bei der New York Times, das habe ich zufällig gesehen.
Der hat auch so ein Comedy-Drama gemacht namens Hunt for the Wilder People. Mhm. Der muss auch sehr gut sein, den habe ich noch nicht gesehen. Auf jeden Fall, der ist sehr unterhaltsam, der läuft auch noch im Kino. Vor allen Dingen im Original, finde ich, lohnt es sich, denke ich mal, noch ein bisschen mehr, weil der nämlich auch der Regisseur hat eine Gastrolle. Und zwar spricht er ein übergroßes Felsenmonster. Mhm. Was halt super lustig ist, weil das ist so ein voll imposantes Felsenmonster. Voll Felsenmonster. Also eine Kreatur, das aus Gestein besteht. Und wenn er den Mund aufmacht, hat er so eine sehr, verhaltene Stimme mit so einem neuseeländischen Akzent. Das ist absurd. Und der ist so ein bisschen so ein Scene-Stealer. Also der ist aber der Film hat auch Schwächen, aber er ist um Längen besser als Justice League und ist vor allen Dingen so ein Film, der hat einen sehr schönen Soundtrack, übrigens von einem Mitglied von Devo geschrieben, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Der hat relativ prominent gefeatured Led Zeppelins Immigrant Song, der irgendwie auch eigentlich wie gemacht ist für einen Thor-Film, weil da ja auch irgendwie Hammer of the Gods und ich weiß nicht was.
Und wie ist Cate Blanchett als böse
Wunderbar, die hat da riesen Spaß dran, das ist total Hela. Überzogen. Sie hat ein tolles Kostüm und ist aber auch jetzt keine.
Das ist mir hängen geblieben, dieses Geweih, ne?
Dieses Geweih, das sie da auf dem Kopf hat, ja.
Und das fand ich im Trailer schon ziemlich gut.
Ja, ne? Also das ist. Wenn ich da jetzt ein bisschen mehr, also will da jetzt nicht zu viel drauf eingehen, aber der Film hat die gleichen Probleme, die fast alle Superheldenfilme haben, dass die Bösewichte irgendwie die Motivation ist nicht so richtig klar, dann, wenn man zu viel nachdenkt, geben manche Story-Elemente einfach keinen Sinn, aber die ist halt eben um Längen besser als Figur, als der Bösewicht jetzt in Justice League, der wirkt wie aus einem Computerspiel aus den 90er Jahren. Also überhaupt die Special Effects in Justice League sind teilweise so, dass da die Figuren zu sehr animiert sind, dass das so dieser Uncanny Valley-Effekt ist. Dass du eben das ist einfach, ich find's komisch. Also das ist, der Thor-Film, der komplett im Weltall spielt, das ist so ein bisschen, also die haben ja die Guardians of the Galaxy nicht so gut gefallen, aber der Film ist halt eben so ein bisschen wie so ein Guardians of the Galaxy Film, weil es eben nicht auf der Erde spielt und es spielt in so einer knallbunten Weltraumwelt und es geht um Gladiatorenkämpfe und also es ist einfach, also ich sag, der ist unterhaltsam. Also wenn Superheldenfilm, dann den.
Popcorn-Kino.
Genau, ja. Apropos Popcorn-Kino und auch nochmal eine ganz andere Richtung, gewinnt aber keinen Preis für Originalität. Die Neuverfilmung von Mord im Orient Express, Murder on the Orient Express. Mhm. Den habe ich mir
am Sonntag. Fand ich auch vom Trailer hier ganz interessant, ja.
Ja.
Da ganz einfach. Sehr, sehr gute Besetzung, ne? Also sehr gute
Schauspieler. Genau, also ist halt Star besetzt mit irgendwie niemand, also jeder, der da irgendwie mitspielt, ist irgendwie ein bekanntes Gesicht in irgendeiner Form. Also Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Kenneth Branagh hat die Regie geführt und spielt die Hauptrolle, den Hercule Poirot. Und die anderen spielen auch noch alle mit. Daisy Ridley, also die ja jetzt aus Star Wars bekannt ist, spielt mit. Judi Dench spielt noch mit. Und es sind wirklich, also auch die jetzt mir nicht einfallen, sind alles keine unbekannten Gesichter. Olivia Colman, die auch in The Lobster mitgespielt hat, die mir vor allen Dingen aus Peep Show bekannt ist, ist eine britische Schauspielerin, die ist auch sehr gut. Und da habe ich auch sehr gefreut, die da drin zu sehen. Ja, und hier Josh Gad, der den Schneemann Olaf gesprochen hat im Original von Frozen, der darf da auch mitspielen. Ja, also es ist aber so, wer noch nie Murder in the Orient Express gelesen oder eine der vielen Verfilmungen gesehen hat, der kann sich diesen Film sehr gerne anschauen. Er ist unterhaltsam, kurzweilig, es ist einfach nochmal so, ist auch einfach so furchtbar retro. Das Einzige, was ich dem Film vorwerfen könnte, oder wenn ich dem Film was vorwerfen müsste, dann ist es, dass er vielleicht noch mehr Spaß daran hätte haben können, das Detektivische so rauszukehren. Du hast so ein bisschen den Effekt, den man bei Sherlock hat, dass so, dass du kriegst einfach die Lösung präsentiert und dann wird das so marginal erklärt, aber du kannst nicht wirklich selber miträtseln. Das ist mehr so, zumal Murder on the Orient Express hat einen relativ großen Twist, also wie die Auflösung nachher am Schluss ist. Also wenn man das kennt, ist das, glaube ich, auch eh uninteressant, das zu gucken. Mhm. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich eben mich nur so vage erinnern konnte, aber es nie ganz, ich kann mich nicht erinnern, ich wusste nicht mehr, wer es war, als ich den Film gesehen habe. Deswegen hat mir das auch einigermaßen Spaß gemacht und ich war gut unterhalten im Kino, die 2 Stunden. Und es ist sehr gut möglich, dass uns da womöglich eine Filmreihe dreut und das als nächstes Tod auf dem Nil verfilmt wird. Ja. Das wird nämlich so im Schluss so ein bisschen Cliffhanger-mäßig angedeutet. Sowohl Kenneth Branagh als auch die Nachlassverwalter von Agatha Christie haben dabei daran bereits Interesse geäußert. Also mal sehen. Mhm. Also ist kein Muss, aber ist, wenn man ins Kino gehen will und Lust auf ein vor allen Dingen auch so Krimi, bei dem es nicht wirklich brutal wird. Es ist halt so Krimi ohne Blutvergießen. Es ist eben Agatha Christie. Und man sieht halt eben Kenneth Branagh mit einem übertriebenen Schnäuzer. Ja. Also wirklich. Kenneth Branagh und seine Schnäuzer, das ist eh eine Story für sich. Und wenn er dann Hercule Poirot spielen darf, dann kriegt er natürlich auch den allerübertriebensten, er hat so einen Doppelschnäuzer irgendwie. Ich weiß nicht, warum er nicht einen ganz einfachen, klassischen, gezwirbelten, also wenn ich Hercule Poirot denke, dann denke ich gezwirbelter Schnäuzer.
Noch so als Nachtrag zu Justice League. Sie mussten ja diese Szene nachspielen.
Ja, das wusste ich.
Dass Henry Cavill da diesen Schnurrbart nicht abrasieren durfte für seine neue Rolle, in der er gerade spielt. Der wurde digital retuschiert und hat wahrscheinlich nochmal 100 Millionen Dollar mehr gekostet.
Das Schlimme ist, das macht den Mann unkenntlich. Das ist so, und das Schlimme ist, daran erkennst du eben auch, welche Szenen neu gedreht wurden. Also ich habe es jetzt im Laufe des Films nicht so ganz so sehr aufgefallen. Mhm. Aber der Film fängt an mit einer Handysequenz. Das ist da so aufrecht gedreht und dann ist das so, dass ein Kind auf der Straße Superman trifft und mit dem spricht. Und ich sitze im Kino und hau meinen Kumpel daneben mir sitzt an und sagt so, das ist doch nicht Henry Cavill, sollte das sein? Und dann war das nämlich eine von diesen nachgedrehten Filmen, nachgedrehten Szenen. Und das eben dann auch im späteren Verlauf des Films so, dass der dann halt so total videospielmäßig aussieht, weil es ist natürlich ein totaler Schwachsinn.
Billig ist das,
aber, ja, aber er war natürlich, er war vertraglich verpflichtet, sich diesen Schnäuzer zu behalten, weil er gleichzeitig beim in Mission Impossible 6 oder so mitspielt. Mhm. Und die hatten da das Vorrecht. Und das ist natürlich viel, viel günstiger, einen glaubwürdigen Schnäuzer mit Make-up zu machen für einen anderen Film. Und aber nein, Warner Brothers hat da den Kürzeren gezogen und musste dann diese Oberlippe teuer ohne Schnäuzer nachrendern. Ja, das wusste ich und das ist gehört zu den vielen traurigen Dingen an Justice League. Ja, und jetzt, lass mich nicht lügen, komme ich zum eigentlich dritten, aber jetzt eigentlich sogar schon vierten Film, der aktuell läuft, ich glaube, der läuft letzte Woche, The Big Sick von, ich glaube, Michael Showalter ist der Regisseur. Das ist eine romantische Komödie, genau, Regie Michael Showalter und basiert auf einem Drehbuch von Kumail Nanjiani und Emily V. Gordon. Er ist ein pakistanischstämmiger Comedian, der auch in der sehr guten Serie Silicon Valley mitspielt. Und seine Frau ist die Co-Autorin, die machen auch einen gemeinsamen Podcast. Naja, und in dieser Verfilmung geht es eben um die Story, wie sie sich kennengelernt haben. Also er als Immigrant und irgendwie ist Comedian, der daran arbeitet, seine Karriere aufzubauen. Und sie, ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt noch Studentin und die lernen sich eben kennen. Naja, und als ihre Beziehung an einem, ja, es ist irgendwie so, das hat so also einen gewissen diesen Konflikt, Immigrant in Amerika und modernes Leben gegenüber Tradition und so. Das ist so dieser Konflikt. Und dann gibt es den, das bringt halt eben auch ihre Beziehung in ein Spannungsverhältnis. Und dann kommt eben da noch oben drauf, dass sie an einer Krankheit, dass sie irgendwie relativ plötzlich erkrankt und in ein Koma fällt. Und dann geht es in dem Film darum, wie er ihre Familie kennenlernt. Und es ist wirklich ein, meiner Meinung nach, sehr, sehr gut gemachter Film, sehr gute Unterhaltung, sehr emotional auch. Und den kann ich nur wärmstens empfehlen. Also ich bin da auch vor allen Dingen, habe ich mich gefreut, dass dieser Film überhaupt in Deutschland auch ins Kino gekommen ist. Der lief nämlich in Amerika schon im Sommer und war da ein ziemlicher Überraschungserfolg. Ich vermute auch mal, dass es nicht so lange dauern wird, dass man den Film auch streamen kann, weil der wurde nämlich von Amazon produziert, das ist eingekauft. Und der war eben, der hatte im Januar schon auf dem Sundance Film Festival seine Premiere und ist einer der Filme, der Independent-Filme, die im Jahr 2017 das höchste Einspielergebnis hatten. Also auch ein finanzieller Riesenerfolg. Hat irgendwie auf 5 Millionen Budget 54 Millionen eingespielt. Ja, also Geld, aber ja, auch in den Nebenrollen sehr gut besetzt. Die Eltern von der, also erstmal die Frau, also er spielt sich in dem Film selber, der Comedian, Kumail Nanjiani, und seine Frau wird gespielt von Zoe Kazan und ihre Eltern werden gespielt von Holly Hunter und Ray Romano. Also, wie gesagt, das ist von den Filmen, die aktuell im Kino laufen, für mich so auf jeden Fall eine Empfehlung.
Was ja auch eine, finde ich, aktuelle popkulturelle Meldung ist, die diese Woche über die Ticker gelaufen ist. Charles Manson ist gestorben.
Stimmt.
Und da gibt es einen Roman von Emma Klein, der heißt The Girls. Den habe ich angefangen zu lesen. Der erschien, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Der so ein bisschen das macht, was ich eigentlich spannend finde, wo ich selber immer mal überlegt habe, wenn ich einen Roman schreiben würde, dann würde ich so einen Roman schreiben, der die Popkultur der späten 60er Jahre mit diesem irren Killer-Trupp von Charles Manson's Family verbinde, der ja, wie wir ja alle wissen, auch beste Beziehungen zu den Beach Boys zum Beispiel hat und da diesen ganzen LA-Schickeria-Treiben verkehrt hat. Und das macht Emma Klein mit dem Roman The Girls, wo sie die Geschichte einer Frau erzählt, die ein Teil eines Kultes war. Es wird halt nicht explizit Charles Manson benannt, aber die hat da mit dieser Family in Anführungszeichen auch also ihr Unwesen getrieben und erzählt das aus dem Rückblick so ein bisschen die Faszination, die so dieser Sektenführer, so dieses Guru-hafte so auf sie aufgewirkt hat. War so ein bisschen so Überraschungsdebüt, Erfolg auch. Ich habe es auf Englisch hier, hat ein sehr schönes, so ein Pop-Art-Cover. Emma Klein, also C-L-I-N-E geschrieben. Habe ich mir jetzt nochmal rausgelegt, wollte ich jetzt mal ein bisschen weiterlesen. Können wir vielleicht dann irgendwann in einer der nächsten Folgen nochmal drüber sprechen. Aber das wäre so eine popkulturelle Referenz jetzt in Bezug auf Charles Manson, wobei ich sonst ansonsten eher ein bisschen unappetitlich alles finde. So, also ich
zu Charles Manson kann ich auch noch was erzählen. Und zwar habe ich habe letztes Jahr auch so in einem Weg durchgehört einen Podcast. Es gibt dieser Podcast heißt You Must Remember This, was eine Liedzeile ist aus As Time Goes By. Ich glaube, ich glaube, das ist der Refrain, ne? You must remember this, a kiss is just a kiss und so weiter. Das ist auf jeden Fall, das ist ein Podcast, der sich mit der Geschichte Hollywoods auseinandersetzt und die haben letzten Sommer oder im Sommer davor eine zehnteilige Reihe gemacht über Charles Manson und Hollywood und da wird halt eben komplette Story auch das Verhältnis, die Verbindung zu den Beach Boys und aber auch so ein bisschen die Geschichte von Sharon Tate und Roman Polanski und so, das wird alles darin aufgearbeitet und es ist hervorragend produziert, es ist so wie ein Radio-Feature so ein bisschen. Also nicht einfach nur zwei Leute, die sich über Skype unterhalten wie wir, sondern es ist wirklich ein sehr hochwertig produzierter Podcast, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und ich habe jetzt so ein bisschen in letzter Zeit so ein paar verschiedene True-Crime-Podcasts ausprobiert. Es gibt auch jetzt einen neuen, der heißt tatsächlich Young Charlie und da geht es so richtig, glaube ich, über das komplette Leben von Charles Manson und auch um seine Vorgeschichte, bevor eben diese Manson-Family gegründet hat. Das habe ich versucht, aber bin ich nicht so richtig, das hat mich nicht so richtig begeistert, wie ich dachte. Aber insofern, Charles Manson ist sowieso so eine, also interessant, dass der halt eben auch eine popkulturelle Figur ist eben, weil er so ein personifiziertes Böses ist, aber gleichzeitig selber ja nie jemanden umgebracht hat, ne, also
ja, es ist halt so diese These von The Dark Underbelly of the 60s halt, dass so dieses ganze Flower Power Ding in der Person von Charles Manson halt in diese Brutalität und Irre und Verrücktheit umgeschlagen ist so. Weil er halt einfach so ein Flower Child auch war und so ein bisschen vielleicht zu viel LSD genommen hat oder auch so ähnlich wie Mark David Chapman, der John Lennon erschossen hat, der ja auch so ein
der war ja vor allen Dingen war der Catcher in the Rye Fan.
Ja, also wohl halt irgendwie so auch so ganz nah so Sachen beieinander liegen, wo man so denkt, vielleicht irgendwie einmal nur so falsch abgebogen quasi und dann passiert halt sowas. Und das ist liegt alles ganz eng beieinander, sozusagen.
Ja, Charles Manson ist eigentlich auch jetzt fast eine super Überleitung, wenn wir das alles in einer Folge lassen wollten, aber es wird, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber wäre eine coole Überleitung zu Mindhunter. Mhm. Oder? aber Charles Manson kommt ja auch zumindest indirekt.
Der ist ja immer so als graue Eminenz im Hintergrund. Ja, Mindhunter.
Ja, beziehungsweise wird halt eben benannt. Mhm.
Ich finde es aber gut, dass sie Charles Manson nicht reingebracht haben. Ich glaube, das wäre zu viel Fame für ihn gewesen. Sie haben ja auch einfach Leute, auch schon Killer genommen, die es gab. Aber die haben sie doch auch nicht so genannt, oder? Also der
Doch. Das ist Ed Kemper. Da haben sie sogar original, davon gibt es original, da gibt es Videoaufnahmen sogar von den Interviews. Okay. Hier vorgreifen, lass mich doch kurz Intro geben. Mindhunter ist eine Serie, die seit Mitte Oktober auf Netflix erhältlich ist. Ich bin erst nach Stranger Things dazu gekommen, sie zu gucken und habe es dann auch innerhalb von zwei Tagen oder so durchgeguckt. Es sind 9 Folgen oder sind es 10?
10.
Bin ich ganz sicher. Mhm. 10. Und ist produziert von David Fincher, der auch, oder einer von mehreren Produzenten, Charlize Theron ist auch ein Produzent, aber er hat auch bei 4 oder 5 Folgen Regie geführt, 4 Folgen hat er Regie geführt, den ersten beiden und den letzten beiden. Und es spielt eben Ende der 70er Jahre und es ist die leicht fiktionalisierte Geschichte der Verhaltenspsychologie-Einheit des FBIs, die sozusagen das Profiling erfunden haben. Ja. Also und das basiert eben auf einem Sachbuch, ist aber fiktionalisiert. Und es geht eben um einen FBI-Agenten, der als Hostage Negotiator, also er ist auf Geiselverhandlungen spezialisiert, in seinem Job irgendwie unzufrieden ist und dann wechselt und dann den Einstieg findet und in diese Einheit kommt, die eigentlich dazu da ist, herumzureisen und Polizei vor Ort, irgendwie örtliche Polizei, Police Departments zu unterrichten, in so wirklich so grundlegender Psychologie. Und dann ergibt sich ihm die Chance, eben einen Serienmörder zu interviewen und das möchte er eben tun, um eben Rückschlüsse zu ziehen auf das Verhalten von eben ja, Serienmördern, aber auch allgemein von Mördern. Erstmal grundsätzlich, wie fandst du denn so die Serie grundsätzlich?
Also ein bisschen gemischt. Also ich fand es sehr fesselnd. Ich fand es schön erzählt, mit einer Ausführlichkeit und mit einem sich Zeit nehmen für die Charaktere.
Genau, aber bedächtig.
Das ist etwas, was mich auch genervt hat, dann diese Bedächtigkeit, weil es dann einfach der Inhalt der Episoden darin besteht, dass sie halt einfach rumfahren und vor allem halt Holden und Bill, so ein bisschen der Alte und der Junge so, ne, und sich die ganze Zeit unterhalten und dann aber. Und dann ist es ja immer wieder so ein wiederkehrendes Element, dramaturgisches Element, dass sie dann nach einer dieser Unterrichtseinheiten dann noch bei dem Police Department sind und dann kommt einer raus und sagt, ah, übrigens, wir haben da ein Problem gerade bei so einem Fall, können uns da nicht helfen. Und dann wird halt in irgendeinen Fall mit reingezogen, den sie dann so mit lösen, meistens auch. Und das fand ich dann auch, also das ist klar, ne? Aber fand ich dann halt so ein bisschen teilweise auch willkürlich, dass dann das manchmal dann so innerhalb von einer Folge abgehandelt wurde und dann hat sich es aber über mehrere gezogen und dann glaube ich auch so die letzte Sache, ohne das jetzt zu sehr zu spoilern, das zieht sich dann auch sehr lang hin und mir hat es dann nicht so gut gefallen, wie dann die Serie aufgehört hat, sagen wir es mal so.
Ja, das ist richtig.
Und ja, wie die Staffel gehört hat.
Also das, ne? Ich muss auch sagen, die Struktur ist die Struktur, genau, die Struktur, also es wird auf jeden Fall, also es ist keine abgeschlossene Story in der ersten Staffel. Es ist wirklich so, es endet eben im Cliffhanger und das finde ich schade, weil die sich so diese, ich glaube, ab so ungefähr der Hälfte wird immer in so Eröffnungsszenen, solchen Cold Opens vor dem Vorspann, wird eine vollkommen neue Storyline aufgebaut, so nach und nach, ohne dass du einen richtigen Kontext, okay, du kannst das so ein bisschen so zusammenstückeln, aber diese Figur, die da gezeigt wird, man erfährt bis zum Schluss nicht, was macht der eigentlich, wer ist das eigentlich, und es gibt keinerlei Connection, keinerlei Verbindung zur Haupthandlung, und das finde ich ein bisschen dreist, also wirklich sowas aufzubauen, ohne dass dann der Konflikt eingeführt wird, alles wohl erst in der nächsten Staffel, und das fühlt sich dann so ein bisschen dran getackert. Ne, als hätten sie, weil wenn das nicht wäre, dann fände ich auch das ist ein bisschen schade, weil es ist dann, ich finde die Staffel endet ein bisschen schwach. Also auch die, also es,
aber. Naja, es hat schon ein sehr krasses Ende, ne? Aber es ist trotzdem, hängt man ein bisschen in der Luft.
Ja.
Also ich finde. Andererseits finde ich es von der Dramaturgie her schon gut gelöst, auch wiederum, dass. Es ist ja, Holden ist ja eigentlich so die Hauptfigur, dass der so eingeführt wird und sich dann so in dieses Profiling so reinarbeitet, beziehungsweise das erfindet mit seinem Kollegen zusammen. Und dann werden ja auch seine Ermittlungsmethoden mehr und mehr unkonventionell einerseits, was ihnen dann auch Probleme macht, was ja auch dann ein wichtiges Handlungselement wird, sodass sie halt dann so die interne Ermittlung am Hals haben. Und das hat mich dann so ein bisschen an so Sachen wie True Detective und so erinnert, wo halt auch so dass das Privatleben dieser beiden Figuren auch immer stärker eine Rolle spielt und immer stärker auch reinragt oder reinzureichen beginnt in deren Arbeit, dass sie halt auch private Probleme mit ihren jeweiligen Partnern haben oder Familien. So. Und das ist, glaube ich, eine Serie, die einfach auf wirklich schon so auf 3 Staffeln vielleicht angelegt ist, wo man einfach wirklich mal sagen muss, okay, das kann man auch mal am Stück gucken, wenn es 3 Staffeln gibt. So. Und das, so wie es jetzt ist, wirkt es halt einfach leider ein bisschen unfertig. So. Und kann aber, glaube ich, wenn sie von der Sorgfalt her so weitermachen, weil ich finde es technisch gut gemacht.
Ja.
Ich finde die Musik extrem gut ausgewählt, immer so zur Zeit, so 70er Jahre.
Ja, genau, also gut, da kann ich auch direkt sagen. Also es gibt einiges.
Und als drittes noch, das habe ich zufällig, glaube ich, bei irgendeinem YouTube-Kanal gesehen, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, so auch das Setting digital nachzuarbeiten, dass halt irgendwelche Bäume rein oder raus retuschiert werden oder diese Penitentiaries, also diese burgartigen Gefängnisse, die sie immer fahren. Das ist alles nochmal sehr stark am Computer nachbearbeitet, um zum einen das oder auch die Müllkippe, durch die sie laufen.
Ja,
um das,
das ist
ein bisschen
übrigens
stimmig zu machen, ja, und das noch ein bisschen mehr so, also ganz, ganz sachte. Man merkt überhaupt nicht, dass es digital noch verändert ist.
Das,
aber es macht die Stimmung halt noch ein bisschen stärker.
Das ist ein Markenzeichen von David Fincher. Der ist ein Riesenfan von digitalen Special Effects, die du nachher nicht siehst, dass es digitale Special Effects sind. Das ist in Zodiac ja ganz krass. Also ja, der benutzt das sehr, sehr exzessiv, um eben historische Inszenierungen quasi sauber zu halten. Also wenn ja quasi im Hintergrund anachronistische Skylines sind, dann wird das retuschiert. Oder,
und er hat halt diesen Tick so, dass er immer Entschuldigung, das habe ich nämlich auch noch gesehen, oder das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, dass er in der, dass er mit der Kamera immer der genau den Leuten folgt, ja, die er gerade so im Fokus ja hat.
Das genau, das hat er der
Video.
Der Nerdwriter hat darüber ein Video genau gemacht.
Der, ja, der das so auch das anhand von Zodiac sehen, gerade von dem Opener von Zodiac zeigt, wo die Kamera wirklich von oben, so in einem absolut perfekten 90-Grad-Winkel, dem Auto folgt, was so die Straße lang fährt, was einfach so
genau
mich sofort wieder in dieses Zodiac-Feeling reingebracht hat. Weil er extrem
genau, das
guter
ist,
Film ist einfach.
Ja, das ist auch so die Connection, die ich da habe. Mindhunter erinnert auch so ein bisschen an Zodiac, also auch, weil es so diese perfekte, ohne jetzt so, also ich finde, also es ist ein so ein, meiner Meinung nach ein perfektes Period-Piece und ich liebe es, weißt du, wenn so ein Setting, so ein Vergangenheitssetting so gut dargestellt ist und das macht David Fincher einfach sehr gut. Mhm. Und das merkt man in dieser Serie auch an, das muss ich auch sagen, ist, dass die Tatsache, dass das eben in Ende der 70er Jahre spielt, macht das für mich irgendwie das Ganze nochmal interessanter, weil jetzt eine Serie über, wie viele Serien gab es schon über Profiler, so, und da aber da diese Mischung zu machen mit, das zu mixen mit diesen echten Interviews, die sie eben nachdrehen, und dann die mit dieser bedächtigen, aber auch irgendwie spannenden Inszenierung, da kann ich halt eben die Schwächen, die das vielleicht irgendwo hat, verzeihen. Aber dieser Bedacht, mit der das Ganze inszeniert ist,
ja, ich habe einen Kritikpunkt. Ist ein guter Punkt, ja. So wie bei Spotlight, ja,
warte mal.
Da hatten wir ja auch genau das Thema.
Ja, also stimmt. Ja,
perfekt, genau. Die frühen 2000er Jahre nachempfindet.
Ja. Wo mich der Bedacht ein bisschen gestört hat, weil ich überspringe selten den Vorspann bei Serien. Zum Beispiel Stranger Things habe ich mit den Vorspann jedes Mal, weil dann schmeckt, ich meine, der ist ja nur sehr kurz, aber weil ich die Musik so gerne mag. Aber der Vorspann von Mindhunter, ich finde den so lang, mhm, und der ist auch so kunstvoll inszeniert, aber ich fand das auch so, da wird halt eben so diese, wie das Tonbandgerät eingerichtet wird, und so verschiedene Bürohandlungen, also quasi Protokollierung und so weiter, das wird dann so gegengeschnitten mit so brutalen Nahaufnahmen von irgendwelchen verstümmelten Leichenteilen oder so, also so andeutungsweise zumindest. Und das fand ich so, das habe ich fast jedes Mal also ich habe es immer häufiger mich dabei erwischt, dass ich da eben diese Funktion genutzt habe, den Vorspann zu überspringen, mhm, weil das sich so, der hat sich richtig unangenehm lang angefühlt. Mhm. Das ist sehr seltsam. Weil also, da habe ich neulich auch eine interessante Kritik zugelesen, dass Netflix eigentlich so ein bisschen Fernsehkunst zerstört durch dieses, dass teilweise der Vorspann, es gab eine Serie Glow, die hat nur einmal in der allerersten Folge einen Vorspann und danach gibt es eigentlich nur noch, wird einmal der Titel kurz gezeigt und dann läuft die Serie. Also das ist, ich kann da nur widersprechen, wenn eine Serie einen tollen Vorspann hat, dann gucke ich mir den auch jedes Mal an, auch auf Netflix, auch wenn ich binge. Es sei denn, und das ist wiederum nicht so gut, dass Netflix das teilweise automatisch macht, direkt die Folge quasi, du springst aus dem Abspann der einen Folge in die erste Szene der nächsten Folge. Das, finde ich, darf nicht sein. Das können die Serien meistens umgehen, wenn sie nämlich eben so ein Cold Open haben. Weil ich zum Beispiel BoJack Horseman, diese Cartoon-Serie, die ich, glaube ich, schon öfter mal mhm erwähnt habe, die hat einen hervorragenden Vorspann. Gucke ich mir jedes Mal an. Den kann ich mir auch so zu den, der hat auch eine tolle Musik. Deswegen, den gucke ich mir sogar freiwillig auf YouTube an. Also, mhm, naja. Aber gut. Ja, und der Vorspann von Mindhunter fand ich eben ein bisschen schwierig. Mhm. Was diese sehr, ich sag mal, penible Art der Inszenierung angeht, kann ich auch noch ein hervorragendes Video inszenieren, hervorragendes Video empfehlen, wo nämlich das Originalinterview mit diesem Edmund Kemper, diesem großen Big Ed, mhm, mit dem Schnäuzer, von dem gibt es Videoaufnahmen, wie sie den interviewt haben oder wie der interviewt wurde. Und die Manierismen und das, was er sagt, der Schauspieler ist da so nah dran. Also das hat jemand ein Video gemacht, das so ein Vergleich ist, wo das so abwechselnd ineinander geschnitten ist. Es ist also wirklich eine sehr großartige Leistung von diesem Nebendarsteller.
Cameron Britton,
ja, heißt lass der. Mich. Genau. Mhm. Ja.
Steht hier.
Mhm. Also, ja, also Mindhunter, wer auf sowas steht, das ist ja auch nicht jedermanns Thema.
Aber ich finde, es ist auch gut gelöst. Also es ist jetzt nicht so, dass man zum Voyeuristen oder dass man vielleicht ist so eine Serienmörder-Studie nur.
Nee,
es ist genau. Ja eigentlich so geht es ja eher um die Ermittler. Also die Serienmörder sind halt, obwohl sie halt für die Ermittler im Mittelpunkt stehen, sind sie beim Gucken so eher so, ja, die gehören so irgendwie dazu, so.
Ja, und es geht auch nicht so um es geht nicht so sehr um die Gewalt, es geht auch nicht so sehr um die Verbrechen, sondern es geht um die Aufklärung und über die auch ein Stück weit die psychologische Detektivarbeit sozusagen. Ja. Ne? Also ich finde, es ist eine ziemlich gute Serie, aber hat wie gesagt ein paar Schwächen und es wird vielleicht interessanter, wenn man weiß, wie es weitergeht und wenn es weitergeht. Ich fände es selber persönlich, glaube ich, ziemlich cool, wenn das eine abgeschlossene Geschichte wäre. Mhm. Weißt du, wenn die das jetzt, aber das ist auch das, sehe ich bei Stranger Things auch so. Wenn da irgendwie, wenn man einen vollständigen Plan hat, ist es besser eigentlich. Mhm. Also man weiß, okay, dann ist so und so vorbei.
Ja, ich bin mal gespannt, weil ich glaube, es ist nicht so eine Blockbuster-Serie, ne? Also es ist nicht sowas, was wirklich so, ja. Es ist schon eher auch was so, wo man sich ein bisschen konzentrieren oder wo man ein bisschen so auch mitdenken muss so. Also es ist auch nicht so einfach gestrickt halt, ne? Von daher auch nicht was jetzt so krass in die Masse, glaube ich, geht, aber wo es sich schon lohnen könnte, wenn sie so die Zeit hätten, wenn man ihnen die Zeit geben würde, dass sie es noch ein bisschen weiter ausweiten einfach. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr lohnend für diese Serie. Würde diese Serie nicht schaden.
Das war Überpop Folge 26. Falls ihr uns zum ersten Mal gehört habt, abonniert uns doch. Ihr findet uns zum Beispiel bei Apple Podcasts. Früher hieß das mal iTunes. Unter www.überpop.de findet ihr die nötigen Links dafür. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Hey Joe, where you going with that?